Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung? Unter diesem Titel fand gestern eine Tagung zum Thema Kopftuch an der Universität Frankfurt statt, die im Vorfeld schon kontroverse Diskussionen auslöste. Dazu gleich ein Gespräch mit dem ZDF-Kollegen Abdul Ahmad Rashid. Back to the roots. Aramäische Christen aus Deutschland investieren Millionen in den Südosten der Türkei und planen ein Leben in der alten Heimat. Und Kloster zu verkaufen. Die Zahl der Ordensleute geht in Deutschland stark zurück. Viele Gemeinschaften können die großen Klostergebäude nicht mehr bewirtschaften und entschließen sich zum Verkauf. Seit dem 5. April läuft im staatlichen Frankfurter Museum für angewandte Kunst eine Ausstellung zum Thema muslimische Mode. Eine Ausstellung, die bereits vor der Eröffnung polarisierte und heftige Debatten auslöste und in Anlehnung an diese Show mit dem Titel Contemporary Muslim Fashion, zeitgenössische muslimische Mode, wurde jetzt das muslimische Kopftuch Thema einer ganztägigen Veranstaltung an der Frankfurter Universität. Angeregt wurde diese Konferenz, die auch ebenfalls vorher schon eine heftige Debatte auslöste, vom Forschungszentrum Globaler Islam an der Frankfurter Uni, und die Direktorin Professor Susanne Schröter wollte damit diese umstrittene Ausstellung in Frankfurt in einen gesellschaftlichen Kontext stellen. Mein Kollege Abdul Ahmad Rashid, ZDF-Redakteur und Islamexperte, war bei der Veranstaltung dabei. Herr Rashid, die Veranstaltung hat schon vorab hohe Wellen geschlagen, auch weil die Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, bedroht wurde. Wie war denn die Atmosphäre im Saal?
Im Saal war die Atmosphäre ruhig. Es wurde den Vorträgen gelauscht und auch dann anschließend Fragen gestellt, wurde debattiert. Eher war es etwas unruhig vor dem Gebäude. Also es gab eine sehr hohe Polizeipräsenz, muss man sagen, im Foyer und außerhalb des Gebäudes. Standen Polizisten postiert, die Befürchtungen der Veranstalter waren nach diesen ganzen Aufregungen im Vorfeld und den Drohungen gegen Frau Schröter, dass es eskalieren könnte. Dazu ist aber nicht gekommen. Es gab eine kleine Gruppe von Demonstranten gegenüber vom Tagungsgebäude, die unter dem Hashtag Wir sind laut ihrem Unmut gegenüber dieser Tagung zum Ausdruck brachten.
Wie hat sich dieser Unmut ausgedrückt?
Ja, sie haben Schilder hochgehalten gegen antimuslimischen Rassismus und Mein Körper gehört mir und Freiheit für das Kopftuch. Und haben auch dort Slogans skandiert, diese Veranstaltung sei eine Propagandaveranstaltung. Und haben sich darüber beklagt, dass man nicht mit ihnen, sondern über sie redet und den einseitigen Diskurs bei der Veranstaltung beklagt, es sei sehr, also Kopftuchkritiker seien in der Überzahl bei der Veranstaltung unter den Referenten. Und das Kopftuch würde benutzt werden von dieser Veranstaltung, von den Veranstaltern, um Muslime aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszugrenzen.
Mhm. Hätte man in diese Debatte die jungen Leute, die jungen Studierenden, gehe ich mal davon aus, hätte man die nicht mit einbeziehen sollen, spontan?
Das wäre eine Möglichkeit gewesen, denke ich persönlich, weil es war jetzt keine große Gruppe, knapp 20, vor allen Dingen junge Frauen, teilweise mit und teilweise ohne Kopftuch. Da der Platz, der Saal, wo die Veranstaltung stattfindet, platzte schon aus allen Nähten, aber da wäre, glaube ich, noch ein bisschen Platz gewesen. Es wäre vor allen Dingen sehr spannend gewesen, mal diese jungen Frauen auch mit einzubeziehen und dann wirklich in einen Diskurs zu kommen, eine Debatte. Das ist nicht geschehen. Allerdings gab es eine bemerkenswerte Situation. In der Pause verließ eine der Referentinnen, Ali Schwarzer, die Publizistin Ali Schwarzer, verließ das Tagungsgebäude und ging dann auf diese Demonstranten, auf die Frauen zu Und es gab erst ein kleines Gerangel und dann gab es aber ein Gespräch, das war sehr laut und sehr erregt von beiden Seiten. Aber am Ende ein Angebot von Frau Schwarzer an die jungen Frauen, als alte Studierende von der Uni Frankfurt. Sie hat gesagt, ihr könnt mich einladen und dann können wir gerne mal in naher Zukunft über diese Themen diskutieren.
Ja, ich habe gelesen und wenn ich die Namen lese, dann sage ich einfach mal, es waren die üblichen Verdächtigen, die eingeladen worden sind als Referenten, kann man das sagen?
Das kann man sagen. Das kann man sagen. Also es war jetzt nichts Neues, was man bei der Veranstaltung gehört hat. Es war sehr informativ, es war ein sehr dichtes Programm. Frau Schwarzer hat darauf hingewiesen, dass der politische Islam in der islamischen Welt, auch in Europa, am erstarken ist. Sie hat das am Beispiel Algerien klar gemacht. Sie hat daraufhin auf Deutschland referiert und sie hat das gesagt, was sie eigentlich, ihre Botschaft, die sie eigentlich immer dann rüberbringt, das Kopftuch sei ein Symbol und eine Flagge des politischen Islam. Dann gab es noch Vorträge von der jungen Theologin Dina El-Omari von der Universität Münster. Sie beschäftigt sich mit einer feministischen Lesart des Koran, trägt selber Kopftuch und sie hat den Teilnehmern gezeigt, wie man die Verse des Korans auch zeitgemäß auslegen kann, dass junge muslimische Frauen oder muslimische Frauen das Kopftuch auch selbstbestimmt und als Zeichen oder Ausdruck ihrer Spiritualität tragen können. Dann gab es Vorträge von Abdul Hakim Udri, ein Freiburger Religionspädagoge, der ein Buch veröffentlicht hat, Ihr müsst kein Kopftuch tragen. Und er sieht das Kopftuch als einen Zwang, möchte die Frauen davon befreien. Dann die Publizistin Holler Mariam Hübsch. Sie hat einem sehr fulminant vorgetragenen Auftritt, hat sie das Kopftuch, also den teilnehmenden Zuschauern, als Selbstvermittlung, Emanzipation der muslimischen Frau erklärt. Und sie kritisierte den westlichen Feminismus, den der kopftuchtragende Frauen befreien möchte. Dann war noch die Publizistin Neja Kelek. Sie sieht das Kopftuch als Zeichen der sexuellen Apartheid und dadurch würde die Frau auf eine Rolle als Sexualobjekt und Begierde des muslimischen Mannes reduziert werden.
Ja, was waren denn nun die kontroversen Punkte dieser Debatte?
Es war eigentlich, es konzentrierte sich vor allen Dingen auf den Diskurs zwischen Frau Hübsch und Frau Kelleck, die auch direkt hintereinander kamen, die beide zwei sehr konträre Positionen vertreten. Die eine sagte, es ist ein das Kopftuch, an dem Fall Frau Hübsch. Sie sagte, es ist ein Zeichen der Selbstbestimmung, der Emanzipation von muslimischen Frauen. Der Westen soll aufhören, die Frau, muslimische Frau mit Kopftuch als unterdrückte Frau zu sehen, soll sich von dieser Vorstellung verabschieden. Und Frau Kelleck sieht es ganz anders, ganz konträr. Sie sagt, das Kopftuch sei auch ein Zeichen für Rassismus und Ausgrenzung der muslimischen Frau, aber innerhalb des Islams, der muslimischen Gemeinschaft.
Mhm. Gab es denn neue Aspekte oder haben Sie eigentlich das gesagt, die Referentinnen und Referentin, was man ohnehin schon von Ihnen wusste?
Ja, es war also nichts Neues. Es war mehr oder weniger, auch wenn man das Publikum gesehen hat, das waren eigentlich zum größten Teil Nicht-Muslime, sag ich mal zu 80%, zwischen 30 und 70 Jahren, ein bürgerliches Publikum, das Sorge trägt, dass die Islamisierung in Deutschland voranschreitet. Das hat man auch am Applaus gesehen bei den Referenten, vor allen Dingen bei Herrn Uri und Frau Kelleck wurde sehr laut applaudiert. Frau Hübsch hat man sich dann eher zurückgehalten. Da hat man eigentlich, man hat sehr viele Informationen bekommen, es war sehr dicht das Programm, aber man hat eigentlich nicht das erfahren, was man nicht eigentlich schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt in den letzten Jahren, schon eigentlich auch gehört hat.
Herr Rashid, eine persönliche Frage zum Schluss. Sie sind selbst sunnitischer Muslim und fasten gerade auch. Es ist der Fastenmonat Ramadan. Wenn man Sie eingeladen hätte, was hätten Sie zu dieser Frage gesagt? Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung?
Also das ist wie immer, wenn Sie fünf Muslime fragen zu einem Thema, kriegen Sie fünf verschiedene Antworten. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Das muslimische Kopftuch kann beides sein, je nachdem, wie es gehandhabt wird. Für mich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich bin kein Freund des Kopftuchs, das sage ich, das ist auch bekannt. Ich sehe es als eine Erfindung von muslimischen Männern, das Frauen auferlegt wurde. Und wenn Frauen sagen, sie tragen es selbstbestimmt, dann ist es deshalb, weil muslimische männliche Theologen sie dazu konditioniert haben. Aber ich sage auch, als Demokrat setze ich mich dafür ein, dass Frauen das Kopftuch tragen können. Frei nach Voltaire, ich bin nicht für das Kopftuch, aber ich werde dafür kämpfen, dass sie es tragen dürfen.
Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Zu diesem kontroversen Thema gab es gestern eine Tagung an der Frankfurter Universität und wir sprachen darüber mit Abdul Ahmad Rashid. Danke fürs Gespräch. Etwa 100.000 aramäische Christen leben in Deutschland, ein Großteil von ihnen in Ostwestfalen. Sie kamen als Arbeitsmigranten und viele als Flüchtlinge. Sie verließen ihre Heimat in Südosten Anatolien. Vor allem der immer wieder aufflammende Bürgerkrieg zwischen der kurdischen PKK und den türkischen Streitkräften setzte den aramäischen Christen sehr zu. Sie wurden drangsaliert und diskriminiert. In Deutschland haben die meisten ein neues Zuhause gefunden und dennoch ist das Heimweh gegenwärtig. Inzwischen investieren seit vielen Jahren aramäische Christen in die Türkei. Mehrere Millionen sollen bereits in den Südosten, in das Stammland der Aramäer, geflossen sein, wie etwa in die Infrastruktur. Denn da, wo fast 2000 Jahren die Urchristen lebten, bauen ihre Nachfahren heute die alten Dörfer, Straßen, Kirchen und Klöster wieder auf. Marion Sendker hat sich vor Ort umgesehen.
Eine Pizzeria mitten in Mesopotamien, im Südosten der Türkei. Die Pizzeria ist das Herz des kleinen Dorfes Kafro, nahe der Grenze zu Syrien. Zu hören ist ein Stimmengewehr aus Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Englisch und Aramäisch. Das ist die Sprache Jesu und die Muttersprache der Menschen, die wieder in Kafro leben. Sie gehören der syrisch-orthodoxen Kirche an. Früher lebten in der Türkei Zehntausende von ihnen, heute sind es nur noch höchstens 2000. Einer von ihnen ist Alp Arson. Er ist vor 4 Jahren aus Deutschland nach Kafro ausgewandert und arbeitet dort in der Pizzeria.
Das ist mein Dorf, Heimatsdorf. Es sind jetzt 17 Familien zurückgekehrt. Sie sehen ja diese neue Siedlung. Wir sind alle aus Deutschland und Schweiz und Schweden zurückgekommen.
So wie Jakob, wenn auch nur für ein paar Monate im Jahr. Er pendelt zwischen der Türkei und Deutschland, wo seine Frau und Kinder leben. Doch Jakobs Heimat ist hier, im Zweistromland Mesopotamien. Sein Dorf heißt Echo. Dort hat er das Haus seiner Kindheit wieder aufgebaut und die Kirche des Dorfes.
Das Blut von unseren Eltern, Opa, Oma, Großvater, die sind alle hier. Deswegen wollen wir auch zurück nach unserer Heimat.
Und die mussten sich die Christen in den vergangenen Jahren teuer in Gerichtsprozessen zurückerstreiten. Denn nachdem sie geflohen waren, konfiszierte der Staat viele ihrer Felder, Klöster und Kirchen. Das passiere ihnen nicht noch einmal, sagt Jakob.
Zum Beispiel durch Winter, da kommen 2, 3 Personen, so als Aufpasser. Wir haben ja Angst, dass er fremde Leute rein und dass er nicht mehr von Häusern rausgeht, dass er die Häuser besetzen. Hier in Türkei ist das normal.
In seiner Kindheit lebten noch etwa 900 Familien in seinem Dorf Echo. Mit den Jahren wurden es weniger. Die Angst, wieder vertrieben zu werden, sitzt tief im kollektiven Gedächtnis der syrisch-orthodoxen Christen in der Türkei. Dabei gehe es ihnen dort heute viel besser als früher.
Also im Moment, so schlimm ist er nicht. Also früher, wir als Christen, wir haben gestanden zwischen Türken und Kurden.
Er erinnert sich, wie damals immer wieder auch Kämpfer der Terrororganisation PKK in sein Dorf kamen. Sie wollten die Jungs rekrutieren, doch die Christen weigerten sich. Als Jakob 19 Jahre alt war, floh er nach Deutschland. Sein Cousin und Onkel blieben noch in Echo. Sie gehörten zu den letzten Christen in der Gegend. Doch dann stand eines Tages das türkische Militär vor der Tür mit Maschinengewehren und einer klaren Botschaft. Wenn die Bewohner von Echo in 24 Stunden nicht weg seien, würden die Soldaten wiederkommen, alle erschießen und sagen, es sei die PKK gewesen, erzählt Jakob. Und so flüchteten auch sein Cousin und Onkel nach Deutschland, wo sie noch heute leben.
Das sind Weltenunterschied zwischen Türkei und Deutschland. Natürlich in Deutschland für uns ist ja viel, viel besser. Aber leider hier ist auch unsere Heimat.
Hin und her gerissen zu sein zwischen ihrem Leben im Ausland und der Heimat Türkei, das kennt auch die Familie Kahn. Vor 40 Jahren sind sie nach Berlin gegangen, haben sich dort ein Leben aufgebaut und als Kieferorthopäden gleich mehrere Praxen eröffnet. Doch ein- oder zweimal im Jahr kommen sie zurück in die Heimat ihrer Kindheit, den Tor Abdin. So heißt die Landschaft nördlich der syrischen Grenze in der Türkei. Tor Abdin bedeutet der Berg der Knechte Gottes. Es gibt unzählige Kirchen und Klöster dort. In einem Kloster, hoch oben in den Bergen, macht die Familie Kahn Urlaub. Das sei wichtig, erklärt die Mutter Selva Kahn, schon allein damit ihre Tochter Feride die Sprache ihrer Religion, Aramäisch, lernt und erfährt, wo ihre Wurzeln sind. Ob die Familie aber eines Tages einmal ganz zurückkommen möchte? Das liege allein in der Hand Gottes, sagt Selva Khan.
Wenn wir dann auch hier sehen, Enteignungen und Gerichte laufen, das ist schon so ein bisschen beängstigend, weil wir einfach in den Genuss dieser Selbstbestimmung schon gekommen sind und auch so ein bisschen selbstbestimmend wirken wollen und leben wollen, ohne jetzt natürlich andere zu beschneiden in ihren Rechten oder so.
Christen habe es schon immer im Torbdin gegeben. Sie seien zuerst dort gewesen.
Wir sind hier der Ursprung. Missionieren müssen wir uns nicht. Nein, das ist nicht unser Gedanke, sondern eigentlich auch ein Stück in Frieden leben zu können mit den Kurden, mit den Jesidis, mit den Türken. Also in Freundschaft.
Befreundet ist Selva Khan aber mit keinem der muslimischen Nachbarn, auch wenn die Familie mehrmals pro Jahr immer wieder an denselben Ort fährt. Für einen echten Dialog könne sie auch einfach nicht genug Türkisch, sagt sie. Die Türen der Klöster und Kirchen seien dennoch für alle offen, Muslime und Christen. Frau Khan gibt sich gastfreundlich, auch wenn sie selbst nur zu Besuch ist. Was passiert, wenn tatsächlich mal ein paar Türken anklopfen, erzählt die Tochter Feride.
Wenn sie hier irgendwas wollen, dann können sie es ganz kurz machen. Und sie können auch im Gebet reingehen, aber auch keinen Aufstand machen in der Kirche, weil wir brauchen die ganze Konzentration für uns. Und manche sind auch mit ihren Kindern reingekommen, so auch ein bisschen laut. Ja, stört.
Die Erinnerung an die Verfolgung von damals hat Spuren hinterlassen, selbst bei den Kindern, die die Türkei nur aus dem Urlaub kennen. Entsprechend zurückgezogen sind die Christen im Torbdin. Selbst in den Städten bleiben sie eher unter sich, so wie Daniel, ein Aramäer in der Stadt Nusaybin, direkt an der Grenze zu Syrien. Dort lebt er seit einigen Jahren mit seiner Familie. Sie sind die einzigen Christen in Nusaybin.
Das ist schon ganz gut so, kein Problem. Ist wirklich so. Hab ja auch meine Kinder hier.
Daniel lächelt. Seine Worte klingen ein bisschen einstudiert und abgespult. In Nusaybin hat er eine wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um einen Schatz der Aramäer, die Jakobskirche. Er baut wohl im 4. Jahrhundert nach Christus. Ihre Ruinen befinden sich neben einer Moschee, direkt auf dem Gelände der Schule von Nusaybin. Das sei die erste Universität der Welt, sagt Daniel stolz. Ihre Mauern und Säulen reichen einige Meter bis nach Syrien hinein. Vor 2 Jahren musste Daniel seine Arbeiten abbrechen. Es herrschte Krieg in Nusaybin. Kurdische PKK-Milizen und türkische Sicherheitskräfte lieferten sich heftige Straßenschlachten. Die Schusswechsel fanden zum Teil auch direkt vor der Kirche statt. Er floh und kam wieder. Während er ganze Stadtviertel verwüstet wiederfand, blieben die Jakobskirche und die Moschee nebenan nahezu unversehrt.
Ich habe die Kirchen, Klöster und die historischen Stätten schon immer sehr geliebt. Deswegen bin ich gekommen. Ich wurde ja nicht gezwungen. Und wie jeder sonst, der diese Kirche sieht, liebe auch ich sie.
Die Aramäer haben in den vergangenen Jahren viel Geld in den Südosten der Türkei investiert. 20 bis 25 Millionen Euro mindestens, schätzt Jakob. Selten gäbe es auch Unterstützung von der türkischen Regierung, zuletzt etwa vor den Kommunalwahlen Ende März. Da schickte Ankara ein paar Lkw-Ladungen Sand für den Straßenbau. Doch als die Wahlen vorbei waren, war es auch mit der Unterstützung vorbei. Der Sand ist längst vom Regen der letzten Tage weggespült.
Sie hörten einen Beitrag von Marion Senka. Je mehr man in Deutschland in den Süden kam, desto höher war die Klosterdichte. Heutzutage sind aber viele Gemeinschaften überaltert. Junge Männer und Frauen entscheiden sich nicht für ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Für die Orden hat das nicht nur spirituelle Folgen, sondern auch finanzielle. Der Unterhalt der Gebäude ist kaum noch zu bezahlen und so müssen sich Gemeinschaften von den liebgewonnenen jahrhundertealten Liegenschaften trennen. Der Abschied ist nicht so einfach, aber der Verkauf auch nicht, wie Gabriele Höfling erfahren hat.
Wenn Schwester Maria Monheim durch das ehemalige Kloster Kalvarienberg im rheinland-pfälzischen Städtchen Bad Neuenahr-Ahrweiler geht, dann fällt ihr an jeder Ecke eine Anekdote ein. Denn das Ordenshaus war über Jahrzehnte ihr Zuhause. Doch vor 2 Jahren musste die heute 80-jährige Generaloberin der Ursulinen nochmal ganz von vorn anfangen. Der Orden gab das große Mutterhaus in Ahrweiler auf und zog in deutlich kleinere Gebäude nach Trier. Viel zu groß war das altehrwürdige Anwesen für die wenigen noch verbliebenen Schwestern geworden. Schwester Maria wird nostalgisch, wenn sie durch die verlassenen Räume geht. Sie erinnert sich an ihre Zeit im Internat.
So, das hier ist der ehemalige Kinderspeisesaal. Und als ich hierher kam als Kind, das war
1949, waren wir 150 Interne. Wir waren hier alle an langen Tischen untergebracht. Der Raum ist insofern besonders schön, als diese hohen Fenster hier aussehen wie Kirchenfenster. Und von außen denkt auch mancher, hier wäre eine Kapelle dahinter. Und es gibt eine ganze Reihe, die scharf sind, hier zu heiraten.
Herrschaftlich liegt das Kloster Kalvarienberg auf einem Hügel am Rande von Ahrweiler. Kirche, Kapelle, Musikhaus und Internatstrakt der früheren Klosterschule erzählen davon, wie das Kloster über Jahrhunderte gewachsen ist. Von dem Gebäude aus blickt man auf das Ahrtal, das bei Ausflüglern beliebt und für seine guten Rotweine bekannt ist. Eigentlich, so könnte man meinen, ein idealer Ort für einen Investor. Doch obwohl sich die Ursulinen schweren Herzens entschlossen haben, sich von dem Haus zu trennen, noch wartet es auf einen Käufer. Denn so ein Verkauf ist ein komplizierter Prozess, sagt Ralf Ohlbrück. Sein Unternehmen Pro Secur hat sich darauf spezialisiert, für Orden nach Käufern für aufgegebene Klöster zu suchen.
Es gibt diesen dummen Immobilienspruch, eine Immobilie ist immer das wert, was ein Dritter gewillt ist, dafür zu zahlen. Und das gilt insbesondere für solche Objekte wie hier oder wie für Klöster insgesamt. Es muss eine vernünftige Idee dahinter sein. Niemand oder selten, ganz, ganz selten kauft jemand, weil er sich in ein Gemäuer verliebt hat, sondern meistens möchte er, wenn nicht Geld verdienen, aber doch zumindest ein Plus minus Null dabei herauskommen.
30 Jahre schon ist Ohlbrück im Geschäft und in dieser Zeit hat er nach eigenen Angaben Klöster im Wert von 120 Millionen Euro verkauft. Noch immer ist das Auftragsheft prall gefüllt. Viele Orden sind in einer Krise. Die Gemeinschaften werden kleiner, die Verbliebenen können die historischen, oft denkmalgeschützten Gebäude nicht mehr halten. Laut der Deutschen Ordensobernkonferenz hat sich die Zahl der Mitglieder in den Frauenorden allein zwischen 1997 und 2017 halbiert. Bei den Ursulinen von Ahrweiler gab es zu Spitzenzeiten mehrere hundert Ordensfrauen. Heute sind es nur noch rund 30. Schwester Maria?
Also ich denke, wir bedauern das alle sehr. Aber wissen Sie, was gut ist bei der ganzen Sache? Dass niemand murrt. Wir haben alle eingesehen, es geht nicht mehr. Wir hatten hier zum Schluss an die 40 Angestellte. Wer soll das denn bezahlen?
Doch der Entschluss war nicht von heute auf morgen gefasst. Schwester Maria?
Die Vernunft sagte einem, es muss sein. Aber das Gefühl sagt halt noch was anderes. Es sagt, es ist sehr schwer, hier rauszugehen. Wir waren so viele Jahre hier und es war unsere Heimat, unser Mutterhaus. Und das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist einfach, das ist Heimat für uns alle gewesen.
Auch anderen Orden, die ihre Häuser aufgeben müssen, fällt es schwer, sich dieser Situation zu stellen. Bisweilen stoßen sie den Verkaufsprozess erst dann an, wenn die finanzielle Not schon übergroß ist. Makler Ralf Ohlbrück.
In aller Regel ist es so, dass die Ordensgemeinschaften zu gegebener Zeit, manchmal muss ich sagen, ein bisschen zu spät, da wünschten wir uns das lieber etwas früher, auf uns zukommen und wir gehen dann eben entsprechend vor und dann geht das Prozedere einfach von vorne an los.
Etwa 3 Jahre, so schätzt Ohlbrück, dauert es durchschnittlich, ein Kloster zu verkaufen. Potenzielle Interessenten gibt es viele.
Ja, den typischen Käufer, den gibt es eigentlich nicht, sondern es kommt eben tatsächlich auf die Lage des Klosters an, auf wie gut oder wie wenig gut ich ein Kloster umbauen kann. Ansonsten versuchen wir eigentlich immer, karitative Trägerschaften hier hinzubekommen oder zumindest etwas karitative Arbeit hierher zu bekommen. Aber das geht querbeet. Wir haben schon Klöster gehabt, da sind reine Wohnimmobilien draus geworden. Wir haben Klöster gehabt, das ist eine Reha-Klinik geworden von einem Schönheitschirurgen. Also die Palette ist ganz breit.
Das Unternehmen Schleif Denkmalentwicklung aus Aachen hat schon mehrere Klöster gekauft und für eine neue Nutzung hergerichtet. Laut Geschäftsführer Georg Wilms kommen sie dabei gar nicht darum herum, die Vergangenheit des Gebäudes mit einzubeziehen.
Mir hat mal ein Denkmalpfleger gesagt, wissen Sie, Herr Wilms, auch wenn es entwidmet ist, es ist und bleibt eine Litfaßsäule des lieben Gottes. Und für die meisten, sage ich jetzt mal, Anwohner ist es eben so, es ist eine Landmark. So, und für die ist wichtig, dass das im Stadtbild erhalten bleibt.
Ohnehin, sagt Wilms, schreiben viele kirchliche Verkäufer in den Verträgen fest, dass in dem Gebäude nichts entstehen darf, was, so wörtlich, gegen die katholische Sitten- und Glaubenslehre verstößt. Welche Nutzung es am Ende auch wird, ein Klosterumbau ist für Architekturfans reizvoll.
Gabriele Höfling berichtete. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier bei uns geht es nachher weiter mit der Sendung Marktplatz mit dem Thema Zu Fuß in der Natur mit Britta Fecke.